Weekly Designcast mit Sophia und Simon.
Ja, hallo, hi Sophia.
Welcome, hi Simon. Yes, gleichfalls. Soll ich mal vorstellen, was wir heute vorhaben?
Ich wollte gerade sagen, wir hatten es ja beim letzten Mal schon angekündigt.
Ja, genau. Diesmal werden wir dem auch gerecht. Das Thema ist Agilität und Simon hat einen super Titel daraus gemacht für die heutige Folge. Agil in Design, ist das fein?
Fragezeichen. Ja, genau.
Genau, da bin ich auch mal gespannt auf deine Perspektive. Agilität im Design, agile Methoden oder Frameworks im Design. Und genau, bevor wir aber darauf zu sprechen kommen, wollten wir ja einmal ganz kurz gucken, was ist eigentlich Agilität und warum nutzt man das?
Ja, genau. Ich habe herausgefunden, ja. Agilität kommt von Agilitas, keine Ahnung, Latein und bedeutet Beweglichkeit.
Das hört sich ein bisschen an wie so eine Krankheit, Agilitas, ehrlich gesagt.
Ja, aber ist das, das ist ja eigentlich keine lateinische Endung, ich weiß nicht, aber Beweglichkeit. Man sagt ja auch, man ist agil, wenn man sehr beweglich ist.
Ja, absolut, genau. Ja, genau, das ist sozusagen auf der Ebene die Herkunft. Und was für mich mal so eindrücklich ist, ist, warum nutzt man Agilität, warum ist Agilität überhaupt relevant und gerade auch im Kontext von Projektmanagement. Und das ist halt für mich so dieser Punkt, es gibt halt, gerade wenn man aufs Projektmanagement guckt, dann gibt es eben Projekte, die sind kompliziert und Projekte, die sind komplex. Gerade im Bereich von Digitalisierung gibt es oft komplexe Projekte, die sich nämlich zum Beispiel anpassen müssen, relativ spontan anpassen müssen, wo man nicht von Anfang an sagen kann, das sind jetzt sozusagen, das sind alle Meilensteine, die wir produzieren werden während der Laufzeit, sondern wo auch mal etwas unsicher ist, wo sich Dinge, wie gesagt, schnell ändern können, wo eine sehr hohe Korrelation zwischen einzelnen Aspekten besteht. Genau, und wo eben auch diese Mehrdeutigkeit gegeben ist. Und das sind dann meistens Projekte, die eben komplex sind und die sich dann gut managen lassen über agile Methoden oder agile Frameworks.
Was ist denn der Unterschied zwischen komplex und kompliziert?
Also der Unterschied zwischen komplex und kompliziert ist, also ich kann jetzt nicht aus dem Lehrbuch zitieren, aber für mich ist es immer der Unterschied, dass wenn etwas kompliziert ist, dann ist es sozusagen immer noch Ursache-Wirkung bezogen. Mhm. Und wenn etwas komplex ist, dann sind manchmal Ursache-Wirkungsbezüge nicht ganz durchsichtig und es gibt sozusagen sehr viele Abhängigkeiten und unterschiedliche Konstrukte von Ursache und Wirkung.
Ja, würde ich auch genauso sagen. Weil ich glaube, zum Beispiel ein Uhrwerk ist kompliziert, aber nicht komplex.
Ja, und ein Ökosystem ist komplex, zum Beispiel so ein biologisches.
Genau. Ich glaube, werden Sachen, die komplex sind, werden irgendwann kompliziert, wenn man weiß, wie sie funktionieren, oder?
Ja. Ja, außer es sind halt Dinge, die sich irgendwie schnell ändern können, wie zum Beispiel Wetter oder so. Da wird man ja.
Ah ja. Dem kommt man nicht auf die Schliche.
Dem kommt man nicht komplett auf die Schliche, ja.
Aber du hast jetzt gerade schon gesagt, also das hat was mit Projektmanagement zu tun, oder?
Genau, ja. Die Faustregel sozusagen, halt, ja.
Ich meine nur, also. Für mich hat das aber auch was mit Softwareentwicklung zu tun. Ich weiß jetzt nicht, ob es da erfunden wurde, aber ich kenne dieses Manifest für agile Softwareentwicklung.
Absolut, aber das ist ja auch am Ende Projektmanagement.
Ja, aber wurde das da erfunden oder gab es das schon vorher?
Das kann ich gar nicht sagen, wo das erfunden wurde, ehrlich gesagt. Aber ich denke, es kommt könnte mir vorstellen, dass es aus der Softwareentwicklung kommt tatsächlich. Aber das kann ich jetzt so auch nicht genau sagen.
Ja, es gibt eigentlich dieses Manifest, da gibt es auch immer noch diese Website, die einfach aussieht wie aus den 90ern. Aber da steht halt drin, das sind ja auch irgendwie nur 100 Worte, worum es geht. Ich kann das ja auch gerade mal sagen. Also da werden immer zwei Sachen gegenübergestellt. Zum Beispiel Individuen und Interaktionen, mehr als Prozesse und Werkzeuge, funktionierende Software mehr als umfassende Dokumentation, Zusammenarbeit mit dem Kunden mehr als Vertragsverhandlung, reagieren auf Veränderung mehr als befolgen eines Plans. Mhm. Aber das ist ja kein Entweder-Oder, sondern sie sagen, das heißt, obwohl wir die Werte auf der rechten Seite, also eben dieses Prozess und Werkzeuge und so weiter, wichtig finden, schätzen wir die Werte auf der linken Seite höher ein.
Ja, genau. Ich würde das auch sagen, das heißt, klar, das steht in diesem Manifest und
dann muss es ja was sein.
Egal, ob ich das jetzt auch so finde oder nicht, aber das sind ja Charakteristika, die diese Art von Zusammenarbeit beschreiben, die ja dann auch sich niederschlägt in unterschiedlichen Frameworks, die es gibt, also sowas wie Scrum oder wie Kanban oder so. Und was ich gelernt habe sozusagen, ist, und das spiegelt das wieder, was du gerade vorgelesen hast, dass es eigentlich so vier Aspekte gibt, die agilen Ansätzen, sei es in der Softwareentwicklung oder im Projektmanagement, die charakterisieren. Und das ist eben einmal dieses Adaptive Artifacts, also adaptiv sozusagen an sich verändernde Kontexte. Zum Beispiel, wenn man jetzt in der Softwareentwicklung oder in der Produktentwicklung bleibt, könnte man ja sagen, wenn das iPhone und dieser Entsperrungsmechanismus über die Gesichtsentsperrung, da gibt es ja die Möglichkeit, eben mit dem Gesicht das iPhone zu entsperren. Wenn das in der Zeit der Corona-Pandemie sozusagen ein Task gewesen wäre von einem Entwicklerteam, dann hätten sie wahrscheinlich diesen Task noch kurzfristig angepasst, weil klar geworden wäre, okay, wir müssen hier jetzt auf einmal die Definition verändern, weil es nur alleine mit dem Gesicht nicht mehr geht, wir müssen die Maske mit einplanen. So. Also da sozusagen adaptiv bleiben. Dann das Iterative, also sozusagen sich auch immer wieder in kleineren Schleifen bewegen, iterativ vorgehen, nicht von Anfang bis Ende durchplanen, sondern eben so kleinere Zyklen haben. Dann das, was du auch gesagt hast, Customer-Centristic, also Kundenbezug oder kundenzentriert. Und dann gibt es ja noch diesen Punkt von selbstorganisierten Teams, die auch den agilen Ansätzen inhärent ist. Genau.
Ja, ich glaube, was man dem halt gut gegenübersetzen kann, ist eben dieses wasserfallartige Projektmanagement-Schema. Also das kann man auch sagen, das Klassische. Und da hat man ja, sag ich mal, das Hauptprinzip ist ja, dass ich eigentlich weiß, was am Ende rauskommen soll und das dann peu à peu abarbeite, so wie das Wasser den Wasserfall runtergeht. Mhm. Beispielsweise bei einem Hausbau, ne? Oder eigentlich ja auch bei vielen Sachen sind ja klassische Projektmanagement-Ansätze durchaus gut, weil wenn ich zum Beispiel ein Auto bauen will oder ein Flugzeug oder so, dann weiß ich ja, was es am Ende können muss und da kann ich ja eben nicht so stückchenweise arbeiten, weil das muss ja am Ende auch sicher sein und so weiter. Da gibt es dann mitunter Einschränkungen, da kann ich nicht so wirklich agil arbeiten, weil da ist der Projektumfang klar und nicht wirklich variabel. Oder bei einem Hausbau ist es ja auch so, dass halt, da hat man verschiedene Gewerke, wie der Hausherr sagt, die dann auch nacheinander abgearbeitet werden. Und was dabei rauskommen soll, wurde am Anfang geklärt, sehr wahrscheinlich mit einem Architekten. Ja, da wird das einfach gebaut. Und das bringt mir auch nichts, wenn das Haus nur ein bisschen fertig ist, weil dann habe ich womöglich kein Dach drauf und dann funktioniert das ganze Haus nur noch eingeschränkt.
Ja, das Einzige, was man dann natürlich sagen könnte, ja, würde ich auf jeden Fall mitgehen. Aber wenn man jetzt sagen würde, man baut eine Stadt, dann könnte das Haus eine User Story oder ein sozusagen Aspekt von einem agilen Prozess sein, oder? Also dann würde man sagen, ja, man weiß zwar am Ende noch nicht, wie die Stadt genau aussieht, aber man weiß, dass sie Häuser haben soll und dann hat man ein Team, was die Häuser entwickelt und genau.
Ja, genau. Das hängt halt dann damit zusammen, wie man die Stücke schneidet sozusagen. Du hast ja vorhin schon gesagt, Frameworks, also zu Deutsch Rahmenwerke, also verschiedene Untermethoden, würde ich jetzt sagen, die in dieses agile Schema fallen. Und ich glaube, die bekanntesten beiden sind ja eigentlich einmal Kanban und einmal Scrum. Und ich glaube, vor allem Scrum ist sehr trendy oder wird eigentlich in der Software machen das, ist das ja so das Ding, wie eigentlich Software gemacht wird. Und ich finde, da passt halt auch das ganz gut mit der Stadt und so, weil das Heiligtum im Scrum ist ja das Inkrement, also ein Ding, was fertig ist und in sich nutzbar ist.
Und ja, genau.
Darum geht es ja eigentlich. Vielleicht können wir noch mal ein bisschen erklären, was der Unterschied ist zwischen Kanban und Scrum, weil ich glaube, Kanban kennt man ja eigentlich auch. Es gibt ja Trello oder Trello. Mhm. Und das ist ja eigentlich so ein Kanban-Board, ne?
Ja.
Aber es ist kein Scrum drin. Was ist denn der Unterschied?
Also, bei Scrum ist es ja so, dass es sehr viel, also genau, es gibt ja mehrere Definitionen bei Scrum. Einmal die Hauptakteure, das sind Product Owner, Scrum Master, Development Team und wahrscheinlich Stakeholder oder so.
Ja.
Und die haben ganz bestimmte Aufgaben. Und dann gibt es verschiedene Events und auch verschiedene Abläufe, nach denen sich die Zusammenarbeit dieser Person oder dieser Rollen orientiert. Und das, würde ich sagen, ist ein Unterschied zu Kanban, weil Kanban ja einfach eine Vorlage ist, nach der man Arbeit sortiert, aber nicht unbedingt vorgibt, wie man arbeitet.
Ja,
aber ich würde schon sagen,
dass man im Kanban auch, es hört sich so an, als würde ich sich für eine Prüfung abfragen, aber so war das gar nicht gemeint. ich würde nur sagen, dass bei Kanban es auch, gibt auch eine Methode vor. Weil eben, genau, beim Scrum ist ja auch dieser Sprint-Begriff zentral. Das heißt, ich suche mir am Anfang was raus, was ich machen will. Zum Beispiel, ich will ein Formular haben am Ende des Sprints. Und dann wird das gemacht. Und der Sprint geht halt von einer Woche bis 4 Wochen, würde ich sagen. Aber in Kanban hast du eben dieses Rhythmische nicht, sondern dann ist das fertig, dann schiebst du das auf fertig und dann ziehst du dir das nächste.
Genau,
also das meine ist halt ich. Das
dieser, ein bisschen, dieser,
ja. Ja, aber es gibt ja dadurch schon eine Methode vor.
Es gibt eine Methode vor, aber es gibt sozusagen nicht diese orchestrierte Produktivitätsphase. Also es gibt ja nicht sowas, dass man sagt, okay, wir haben jetzt, also das, was, manchmal habe ich das Gefühl, aber dafür kenne ich auch Kanban nicht so, nicht gut genug, dass das Backlog so ein bisschen ist wie so ein Kanban-Board, dass man da im Backlog, sozusagen beim Scrum hat man seine User-Stories, die man da definiert hat, was man alles schaffen will. Dann zieht man das sich in den Sprint-Backlog, was bedeutet, dass man das als nächstes umsetzt. Und dann ist man ja orchestriert, sozusagen ist dann ein Team da dran, dieses Ziel zu verfolgen in einer festgelegten Zeit und auch mit einem festgelegten End. Es gibt ja immer dieses Definition of Done, wo dann festgelegt ist, wann ist man fertig. Ja? Und dann hört man eben orchestriert auch wieder auf. Und dann können ja teilweise auch Aspekte, die nicht fertig geworden sind, in den nächsten Sprint mit reingenommen werden. Und dieses Orchestrierte und sehr getimeboxte, das sehe ich jetzt bei Kanban nicht, aber vielleicht kenne ich dafür auch das Framework zu wenig.
Ich habe ja quasi die letzten 2 Jahre oder so in einem Kanban-Kontext gearbeitet, also nicht Scrum. Und das stimmt, ich glaube eben dieses Orchestrierte, das gibt es nicht und das Getimeboxte gibt es auch nicht. Ich glaube, ich weiß nicht so genau, warum das so gemacht wurde, aber ich glaube, das hat damit zu tun, dass man schon so ein bisschen wusste, was am Ende gemacht werden soll. Und es gab Sachen, die mussten gemacht werden, so dass man sich nicht wirklich aussuchen konnte, packen wir das jetzt in Sprint oder nicht, sondern es musste einfach gemacht werden und die Sachen wurden dann nach und nach halt abgearbeitet. Also da war weniger Freiheit, was das Endergebnis angeht. Ja, aber es führt natürlich schon dazu, dass halt Sachen dann vielleicht länger liegen bleiben, als wenn man sagt, okay, es gibt jetzt nur 2 Wochen Sprint.
Ja. Ja, und dass man sich halt auch manchmal verrennt oder so, aber das weiß ich gar nicht. Ja, willst du noch mal ein bisschen was zu Kanban sagen und vielleicht auch, was für dich so relevant ist, wenn man, also ich benutze halt manchmal für eben so kleinere Organisationselemente oder so, dass man, wenn man sich irgendwie in einer Gruppe organisieren will, dass man halt so ganz, bestimmt nicht so, wie die Methode es eigentlich vorgibt, aber halt ein Kanban-Board benutzt und darüber halt seinen Arbeitsflow so ein bisschen organisiert. Und da habe ich dann immer das Gefühl, dass es relativ wichtig ist, dass man auch Regeln definiert, wie man dieses Kanban-Board nutzt und wann man etwas von To-Do in Doing schiebt oder so. Hast du da irgendwelche Erfahrungen, wo du sagst, das ist besonders wichtig, oder wie habt ihr mit Kanban gearbeitet?
Ja, was ich noch sagen würde, ist halt eben so dieses Kanban-Board, das nutzt man ja auch so, sag ich mal, auch in der Freizeit oder für was auch immer, ne? Weil das eigentlich immer schön diese Kategorien hat. Da gibt es quasi die Sachen, die im Backlog liegen, also die irgendwann mal gemacht werden soll. Und dann kann man das ja beliebig aufbauen. Dann hat man vielleicht noch eine Spalte, da steht dann, was als nächstes gemacht wird, dann eine, was gemacht wird und was fertig ist. Ne, so ist ja die grobe Aufteilung. Aber ich glaube, das ist halt einfach insofern, also es ist ja auch die Frage, wie orthodox man Scrum anwendet. Ne? Also in dem Kontext, von dem ich jetzt spreche, da gab es diese Rollen, da gab es das Entwicklungsteam oder das Delivery Team, haben wir das genannt. Ich glaube, aus Nettigkeit, weil ich als Designer auch da drin war. Und da gab es einen Product Owner und einen Scrum Master zeitweise auch und halt eben die außenstehenden Stakeholder, also sozusagen auch die Kunden. Und das war halt relativ ähnlich, nur dass es eben nicht diesen getakteten Ablauf gab. Es gab zwar auch jede Woche, im Scrum würde man sagen, eine Sprint-Planung, wo man halt plant, was als nächstes gemacht wird. Bei uns hieß das immer Replenishment. Und da hat man halt geguckt, okay, haben wir Kapazitäten, was Neues zu machen? Das manchmal kam dann auch raus, nö, wir sind jetzt noch dran. Und dann war das halt so, das wurde halt ausgesetzt, gab jetzt nicht so die Erwartung, dass halt zu jedem Replenishment Sachen abgeschlossen sind oder neue Sachen nachgezogen werden können. Wir haben das dann so ein bisschen variiert. Wir haben halt jede Woche immer montags gesagt, was wollen wir die Woche über machen, und am Freitag, was haben wir geschafft oder was auch nicht. Also haben da so ein bisschen dieses Sprintartige wieder reingenommen, aber wir haben es nicht irgendwie. Es war halt nicht so fix. Also es hieß jetzt nicht so am Freitag, das muss am Montag, das muss dann bis Ende der Woche fertig sein, sondern eher so ein grober Ausblick. So, das gehen wir an und vielleicht schaffen wir das bis dann, aber nicht so eine feste, reglementierte Taktung. So würde ich das beschreiben, eben genau. Es war halt wie Scrum, nur ohne diese Taktung.
Sprints, ja.
Aber das ist eigentlich ganz schön, ne? Weil wenn man, vielleicht was halt der Vorteil von Scrum ist, wenn du das vielleicht unternehmensweit machst, dann hast du ja so einen Herzschlag quasi über die ganze Company. Und
das ist sehr schön beschrieben.
Ich glaube, das nennen manche auch so Heartbeat. Aber das ist natürlich mega cool, weil dann hast du da immer irgendwie so Ergebnisse jede Sprint lang. Und das hast du ja beim Kanban nicht, ne? Weil das ist ja ganz wild, dann, wenn Sachen fertig werden.
Was ich halt so, was ich so attraktiv irgendwie daran finde, an diesen Timeboxen und so, klares Startdatum, klares Ziel, klares Enddatum, ist diese Konzentration auf eine Sache. Und dass man eben sagt, das hat jetzt unsere Priorität, daran arbeiten wir, und wir setzen uns aber auch ein klares Ziel, sozusagen nicht nur, wann ist es perfekt, sondern wann ist es einfach fertig. Erstmal, und gehen dann und sagen dann auch wirklich, okay, es ist jetzt, das ist jetzt das, was wir geschafft haben, und dann gucken wir mal, ob wir nochmal dran müssen. Aber das, finde ich, ist irgendwie so sehr, ich mag diese Mischung aus Pragmatismus und Konzentration irgendwie. Ja. Das finde ich, also es hört, es ist immer so, ja, das ist bestimmt auch anfällig, aber wenn man das so die Theorie dazu hört sich erstmal sehr, sehr attraktiv an, finde ich.
Aber das ist doch eine schöne Überleitung zu dem Design. Also welche Rolle spielt das in Design?
Mhm.
Und da habe ich was ganz Nettes gefunden, weil da heißt es quasi, das kommt halt aus der Entwicklung. Und da heißt Entwicklung ist inkrementell und Design ist iterativ.
Mhm.
Und das sind im Kern schon zwei verschiedene Sachen. Also inkrementell heißt ja eigentlich, dass ich kleine Dinge fertig habe, also Inkremente abgeschlossen habe. Aber iterativ heißt eigentlich, dass ich immer wieder über Sachen gehe und die feinschleife.
Mhm.
Also der Designprozess ist ja eigentlich in der Regel Understand, Research, Sketch, Design, Prototype, Test, Refine. Das heißt, am Ende fange ich eigentlich wieder von vorne an. Und das ist ja eigentlich nicht so in dem Scrum drin, sondern da sagt man halt, ich habe jetzt ein kleines Ding und das ist dann fertig. Aber irgendwie mit diesem Fertig tue ich mich jetzt aus der Designsicht sehr schwer, weil eigentlich ist nie irgendwas fertig, man hat nur keine Zeit mehr.
Ja, genau. Aber das ist ja genau das, was sozusagen dieser sich mit Vorläufigkeit erstmal zufrieden zu geben, was ich irgendwie so, was einem das Gefühl gibt, dass man schnell Strecke machen kann.
Ja.
Das ist natürlich, wie du sagst, das kann auch schnell dazu führen, dass man dann viele Dinge hat, die so 80% gut sind. Aber auch da kann man ja Dinge wieder in den Sprint mit reinnehmen, wenn man sagt, da fehlt eigentlich noch was. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Also dieses Iterative und auszeigen, dass man einfach sagt, Dinge sind einfach nicht fertig und man kann da immer wieder drauf gucken und mal was anpassen, ohne dass man jetzt gleich einen Sprint draus machen muss. Das ist da natürlich nicht. Und ist das was dir auch begegnet, wenn du mit Scrum arbeitest, also wenn im Designprozess? Ist das auch deine Erfahrung?
Ja, also auch im Kanban. Also ich denke halt auch, diese Rollen im Scrum, das ist ja auch, also davon lebt ja Scrum auch, dass Rollen halt definiert sind. Und sehr viel hängt ja an dem Product Owner, weil der halt dafür sorgt oder dafür verantwortlich ist, was als nächstes gemacht werden soll und der eventuell auch entscheidet, wann etwas fertig ist, aber das weiß ich gar nicht, ob das seine Rolle ist oder eher, dass das ein Stakeholder-Ding ist. Keine Ahnung, aber da kommt die Schwierigkeit, also die Schwierigkeit ist mir immer begegnet, dass es eigentlich gesagt wird, ja, agil und so weiter, 80%, aber eigentlich nicht. Also es wird vom Design immer erwartet, dass das 100% ist.
Mhm.
Aber das geht halt nicht. Also und ein 80% Design ist halt auch immer schwierig, weil was lässt man weg?
Mhm.
Also ist es dann Funktionen, die nicht da sind oder die nicht gut funktionieren oder ist es eine ästhetische Sache im Sinne von halt visuell, dass es halt nicht so gut aussieht. Das fand ich immer schwierig, weil am Ende kommt immer der Punkt, dass sich damit irgendwie dann nicht so zufrieden gegeben wird, sondern erwartet wird, dass das irgendwie ja besser ist. Plus, was ja auch noch eine Schwierigkeit ist, oftmals, also jetzt zumindest im Frontend Entwicklung und Design arbeiten ja sehr stark miteinander zusammen und es kann ja nur das entwickelt werden, was designed ist. Also das Design geht ja immer der Entwicklung voraus. Deswegen ist mir das auch oft so begegnet, dass man sagt, okay, das Design läuft halt immer ein Sprint voraus. Und man, ne, so in der Planung sagt man dann, ja, wie so ein Uhrwerk, dann ist das Design fertig und dann kann der Staffelstab quasi weitergegeben werden.
Aber ist das nicht total kontraproduktiv zu den Grundfesten von Design, also dass man sagt, dass es eben nicht nur Ästhetik ist, sondern auch Funktionalität?
Ja, aber die Funktionalität muss ja auch in einem gewissen, muss ja auch zu einer gewissen Geschichte fertig sein.
Hm.
Ja, es ist halt beides oftmals. Also wenn du es halt entwickeln willst, dann muss es ja auch visuell sein, weil sonst ist es ja auch dann oftmals schwierig, aber hängt vielleicht auch damit zusammen, wie man es ausgestaltet. Man kann natürlich auch sagen, das haben wir auch gemacht, wir haben halt gesagt, okay, Design spielt nur eine Rolle, wenn es Sachen sind, wo es darauf ankommt, dass die auch ausgefuchst sind. Aber wir denken uns die Funktionen gemeinsam aus und entwickeln das dann einfach. Das fand ich eigentlich immer einen sehr guten pragmatischen Ansatz, aber dann muss man sich auch damit abfinden, jetzt zum Beispiel als Product Owner, dass halt die Sachen jetzt nicht fancy visuell sind. Also da hängt halt, finde ich, immer viel auch an den Rollen.
Aber was war jetzt gerade der Unterschied zu dem letzten, was du beschrieben hast? Also das habe ich noch nicht ganz verstanden. Also
was meinst du?
Welches Vorgehen findest du jetzt gut im Gegensatz zu dem, was sozusagen problematisch ist mit dem erstmal Design festlegen
also
und dann?
Also ich finde es, glaube ich, ich habe mich immer wohler damit gefühlt, wenn das Design dem halt vorausgeht, weil Design, finde ich, ist jetzt schwer im direkten Austausch mit der Entwicklung oder mit Entwicklerinnen und Entwicklern zu machen. Mhm. Es gibt ja, also in der Entwicklung wird ja gerne so, wie nennt man das, nicht im Tandem, aber dass man halt Sachen zusammen, ne, und so, aber für Design habe ich, ja, sowas, genau. Und da im Design habe ich mich da immer unwohl gefühlt, weil es extrem schwierig ist, zumindest für mich, ad hoc irgendwelche Entscheidungen zu treffen, weil Design ja auch immer so einen holistischen Ansatz hat. Also ich denke halt immer, ne, wenn du eine Schraube hier drehst, dann kann das, hat das eventuell Auswirkungen auf eine Schraube ganz woanders. Das muss man nicht so denken. Man kann auch sagen, ja, ich mache jetzt das hier cool, aber irgendwie hätte ich da ein schlechtes Gefühl dabei, wenn das dann nicht mehr zum Rest passt. Mhm. Also es braucht halt immer so ein bisschen, finde ich, das ist irgendwie dann anstrengend und schwierig, so ad hoc zu machen. Deswegen fand ich halt immer eigentlich ganz gut zu sagen, okay, Design läuft halt ein bisschen voraus und macht die Sachen halt halbwegs. Das muss ja nicht perfekt sein, aber dass es halt halbwegs eine Idee gibt, wie man das machen könnte und dass es dann auch mit dem Rest halt funktioniert.
Das heißt ja eigentlich, dass du sagst, als erstes muss definiert werden, wie eine Person zum Beispiel ein Interface nutzt und das Design muss dafür feststehen, weil das ja ganz viel damit zu tun hat, wie man das die Oberfläche benutzen kann. Und dann muss sozusagen die Funktionalität ist ja schon Teil davon, dann muss das die Technologie und die Technik vielleicht auch, je nachdem, dann folgen und dann müsste es ja eigentlich im Sinne der Iteration nochmal einen dritten Prozess geben, der dann nochmal das Design im Sinne von holistisch das Produkt sich anguckt und nochmal anpasst.
Ja, genau. Also würde ich so sehen. Also ich weiß halt nicht, für mich findet sich halt das Thema Design halt irgendwie in diesen Frameworks nicht so wirklich wieder. Ich weiß nicht so genau, aber oder ob das immer zusammengezählt wird, I don't know. Aber wie ich oft erlebe, gibt es halt da die Station Design und dann gibt es die Station Entwicklung und die Entwicklung folgt auf das Design. Ich weiß, also, oder, weil Entwicklung ist ja auch ein komplett eigenes Ding und Design ist ein komplett eigenes Ding oder, ja, und in einem Sprint kann man ja eigentlich nicht beides machen, oder?
Nee, würde ich auch sagen, dass das, also, wahrscheinlich, ne, je nachdem, wie groß das Team ist, aber.
Ja, und wie komplex die Aufgabe,
ja. Aber was ich zum Beispiel auch spannend finde, und jetzt nähern wir uns auch schon langsam dem Ende unserer 30 Minuten, was ich auch spannend finde, ist zum Beispiel, wie man so Scrum-Frameworks auch auf nicht softwarebezogene Projekte anwenden kann. Weil das ist ja schon was ich zum Beispiel eben, Beispiel Stadt oder so, das wäre irgendwie auch nochmal was Spannendes zu gucken,
ob das irgendwo. Ja, auf jeden Fall. Aber das wird ja auch gemacht, oder? Alle Unternehmen sagen, yo, wir sind agil und so weiter. Aber ich weiß halt nicht, ob es immer so gut hinhaut. Weil viele Sachen sind halt einfach nicht agil zu machen, weil die halt bestimmte Sachen erfüllen müssen.
Ja,
aber
ja,
um nochmal genau. den Bogen zum Anfang zu schlagen, das mit den Masken, Face ID, das ist ja wirklich eine gute Sache. Also so kann man sich das ja gut vorstellen, weil da ändern sich halt die Rahmenbedingungen. Ja. Und auf einmal hat das Produkt, was man entwickelt, überhaupt gar keinen, ja, wenn man es jetzt, ne, der Nutzen ist eingeschränkt.
Genau.
Und im Scrum und so weiter oder auch im Kanban kann man darauf dann halt einfach reagieren und man begrüßt das ja auch und das entsprechend einbauen.
Anpassen. Ja. Ja, genau. Und das ist dann sozusagen auch wiederum der letzte Bogen, den wir dann machen können, nämlich zu dem Begriff VUCA, warum es sozusagen Agilität überhaupt gibt, nämlich die komplexe und sich verändernde Umwelt. Also nicht im Sinne von Umwelt von Naturschutz und so weiter, sondern Umwelt von Kontext.
Ja, weil es kann halt sein, wenn man anfängt und dann sagt man halt, hat man irgendwie, entwickelt man ein Jahr oder zwei daran, dass es halt die Welt sich schon 10.000 Mal weitergedreht hat und man das gar nicht mehr braucht. Ne?
Ja, genau.
Ja, genau. Und wo sich aber das Design und Entwicklung halt auf jeden Fall treffen, sind halt am Ende, ne, wenn es um das Testen oder wenn man es halt den Leuten dann gibt. Und dann kann man auf Basis des Feedbacks wieder neue Sachen ins Backlog reinpacken. Und das ist im Design ja dann auch so. Ne? Man testet das und geht dann nochmal drüber.
Ja, genau. Ja.
Ja.
Yes. Das war unser kleiner Exkurs zur Agilität, würde ich sagen.
Ja, voll gut. Ja. Finde ich auch mal gut. Also genau, wie das im Design und so, weil das habe ich jetzt auch noch nicht, dem bin ich noch nicht so häufig begegnet.
Ja, muss man darauf achten und dann vielleicht immer mal wieder Erfahrung mitbringen, was dafür und was dagegen spricht.
Ja. Alright, dann danke ich dir.
Danke dir.
Und bis zum nächsten Mal.
Genau.
Wenn es wieder heißt Almost Weekly Design Cast.
Yes.